Ich spreche jetzt mit dem Historiker und Medizinhistoriker Professor Dr. Robert Jütte. Von 1990 bis 2020 war er Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung. Er war auch aktiv an der Stuttgarter Universität. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift Ashkenaz, Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden. Seine Schwerpunkte sind Sozialgeschichte der Medizin, Wissensgeschichte, vergleichende Stadtgeschichte, jüdische Geschichte und Geschichte der Homöopathie und der Alternativmedizin. Und um diese zwei letzten Punkte soll es heute vor allem in unserem Interview gehen. Er hat zahlreiche Schriften und Bücher veröffentlicht, davon will ich nur eins nennen, und zwar 2016 im jüdischen Verlag, im Surkamp Verlag veröffentlicht, Leib und Leben im Judentum. Herr Professor Dr. Jütte, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch.
Ja, Kota, gerne.
Wir möchten heute sprechen über jüdische Perspektiven auf Pandemien und über Antisemitismus und Krankheit, über die Verbindung dieser beiden Motive, Antisemitismus und Krankheit. Und bevor wir tiefer in unser Gespräch starten, das wir in drei Teile teilen werden, wir werden über eine historische Perspektive sprechen, wir werden speziell über jüdische Medizin sprechen und dann noch einmal auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen. Also bevor wir dort tiefer reingehen, als einleitende Frage: Sie haben in einem Vortrag im letzten Jahr einmal die Bezeichnung verwendet, Pandemien seien eine doppelte Belastung für Jüdinnen und Juden. Wie muss man das verstehen? Wie erkennt man die Relevanz dieses Themas an dieser Bezeichnung doppelte Belastung?
Jeder von uns ist in der aktuellen Pandemie bedroht oder hat schon Erfahrungen damit gemacht. Das ist also der normale Zustand, in Anführungszeichen. Jüdinnen und Juden haben also die doppelte Belastung insofern, als sie nicht nur unter Covid eventuell leiden oder daran sterben, sondern ihnen auch noch die Verantwortung dafür in die Schuhe geschoben wird. Und das ist sozusagen eine historische Tradition, über die wir noch sprechen werden. Also man ist sozusagen selbst betroffen und auch angeblich noch selbst, nicht nur selbst schuld daran, sondern auch noch für den Tod anderer Menschen der Sündenbock.
Ja, wenn wir darüber sprechen wollen, wie Jüdinnen und Juden zum Sündenbock gemacht werden, dann müssen wir auch über solche Verschwörungserzählungen, die, Sie haben es schon angedeutet, eine lange historische Geschichte haben, eine lange historische Kontinuität aufweisen. Ja, wir müssen über solche Verschwörungserzählungen auch sprechen. Bevor wir das tun, die Frage an Sie: Wie verhindern wir, dass wir solche Antisemitismen einfach so reproduzieren, wenn wir sie, ja, wenn wir sie formulieren, wenn wir sie in den Mund nehmen? Irgendwie müssen wir das ja auch wiedergeben, was da gesagt wird.
Wir haben ein Problem, dass diese antisemitischen Stereotype und auch Mythen ja also aus rechtsradikalen, zum Teil aber auch aus linksradikalen Kreisen geäußert werden und deswegen man sich davon distanziert, nicht nur sozusagen außerhalb dieser beiden Gruppierungen, sondern auch natürlich insbesondere im Judentum möglichst nicht an dieses Tabu rühren will, also möglichst nicht zur Sprache bringen will. Und ich habe Mitte der 90er Jahre am Jüdischen Museum in Wien mit Kollegen eine Ausstellung über den jüdischen Körper unter dem Titel der Sheine Yid, also ein jiddischer Ausdruck für den vergeistigten Körper der Ostjuden, gebracht. Und wir hatten eine lange Diskussion, nicht nur unter uns, sondern auch eben von außen. Darf man überhaupt solche jüdischen antisemitischen Stereotype in einer Ausstellung, das noch in einem jüdischen Museum und noch in Wien, wo er ja auch einer der Hauptbrennpunkte des 19. Jahrhundert Antisemitismus war, machen? Und wir haben uns damals entschieden, ja, man muss natürlich vorsichtig sein, wie man diese Stereotype präsentiert, damit sie sozusagen nicht instrumentalisiert werden können, und sie müssen sozusagen aufklärend wirken. Aber das ist ein Balanceritt, der nicht einfach ist, und das Gleiche gilt eben auch jetzt für die Körperstereotypen in Bezug auf Krankheit und Seuchen. Da muss man aufpassen, dass man einerseits nicht also die antisemitischen Kreise befeuert. Andererseits kann man es auch nicht verschweigen. Und ich bin froh, dass auch jüdische Gemeinden dieses Thema, was ich auch jetzt in verschiedenen Aufsätzen und aber auch in Vorträgen aufgegriffen habe, offensiv angehen und sagen, das müssen wir halt so ansprechen.
Wir werden es jetzt trotzdem versuchen, über diese Mythen zu sprechen und diese Mythen zu thematisieren. Und dazu möchten wir jetzt in die Geschichte eintauchen und ein erstes Beispiel ansprechen. Hier geht es dann um die Pest. Welche antisemitischen Mythen, welche Ursprungserzählungen über die Verbreitung und Entstehung der Pest lassen sich historisch nachvollziehen?
Ja, auch wenn es immer wieder in den Medien durcheinander geworfen wird, zum Teil aber auch in Kollegenkreisen, muss man schon unterscheiden zwischen Antijudaismus bis 1800 und plus minus und Antisemitismus dann in der zweiten Hälfte, vor allen Dingen ab da im 19. Jahrhundert. Also wir sprechen in der Zeit der ersten großen Pestwelle, Mitte des 14. Jahrhunderts, von einem dann Antijudaismus Verschwörungstheorien, und dazu gehört der sogenannte Vorwurf der Brunnenvergiftung. Das heißt, man hat Juden den Vorwurf gemacht, sie hätten Gift in die öffentlich zugänglichen Trinkbrunnen gestreut und damit die Pest heraufbeschworen. Und man muss sich klar machen, dass man damals glaubte, dass die Pest aus dem Boden kommt, also aus giftigen Dämpfen aus der Erde, aber auch von Leichen und von anderen verfaulenden Materialien ausgehen kann. Und so entstand dann der Vorwurf der Brunnenvergiftung, der allerdings schon 30 Jahre vor dem Ausbruch der Pest 1348 schon in Südfrankreich kursierte. Und zwar hat man die Juden, aber auch Aussätzige, also Leprakranke, dafür verantwortlich gemacht, dass sie angeblich die Brunnen vergiftet hätten und damit Leid, aber damals war es ja noch nicht die Pest, über die Menschheit gebracht hätten. Also der Antijudaismus nimmt verschiedene Formen ab und ist insbesondere aber dann in Pestzeiten aufgrund der Massenverfolgung dann und nicht nur einzelner jüdischen Gemeinden zu einem großen Problem geworden.
Ja, über diese Massenverfolgung, über die konkreten Auswirkungen dieses lang andauernden Antijudaismus wollen wir weiter sprechen. Welche konkreten Folgen gab es denn für die jüdische Bevölkerung in Zeiten der Pest? Wie sahen diese Massenverfolgungen konkret aus?
Also die mittelalterlichen, spätmittelalterlichen Pogrome sind dadurch gekennzeichnet, dass nicht nur Juden vertrieben worden sind, sondern auch zum Teil also auf den Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Und wir wissen, dass circa 300 Gemeinden um die Zeit 1350 ausgelöscht worden sind, mehr oder weniger. Und das ist also schon eine Riesenzahl. Und das nicht nur in bestimmten Teilen des ganzen Deutschen Reiches, aber auch in damaligen Frankreich und aber auch in das, was später die Schweiz wurde. Also es ist ein sehr stark mitteleuropäisches Phänomen zu dieser Zeit. Und wenn man sich mal den Atlas von Professor Haferkamp zur Geschichte der mittelalterlichen Juden anschaut und die Karte Pestverfolgung und was da aus den jüdischen Gemeinden geworden ist, dann zeigt sich das ganze Ausmaß dieser Katastrophen.
Nun gibt es ja auch Zahlen und Studien, die nahelegen, dass konkretes Pandemiegeschehen und Pogrome nicht deckungsgleich stattgefunden haben, dass es da eine zeitliche Verschiebung gab. Mit welcher Begründung und wann traten denn in diesen mittelalterlichen Pogromen Gewalttaten auf?
Ja, in den allgemeinen historischen, auch medizinhistorischen Darstellungen geht man normalerweise davon aus, dass also die Pest ausbricht und dann sucht man den Sündenbock und dann erschlägt man die Juden. Aber das ist ein logischer Kurzschluss und das hat man erst in den letzten Jahren etwas stärker differenziert. Natürlich besteht ein kausaler Zusammenhang oder ein zeitlicher Zusammenhang. Aber was auch eigentlich Sinn macht, wenn man sich mal vorstellt, wie das abgelaufen ist, entweder sind diese Judenverfolgungen vor dem eigentlichen örtlichen Pestausbruch erfolgt, weil man gehört hat, in einer anderen Gemeinde in der Nähe ist die Pest ausgebrochen und die Juden sind dran schuld, also ist man prophylaktisch vorgegangen und hat sozusagen schon die jüdische Gemeinde vor Ort vernichtet. Oder nachdem dann die Pest vorbei war, man beklagt die Toten, sieht den Verlust, hat man dann auch die jüdische Gemeinde dafür verantwortlich gemacht und noch den zweiten Vorteil daraus gezogen, dass man sich dann das Vermögen reißen konnte oder sogar also schuldenfrei wurde. Das ist aber während der Pest, angesichts des Chaos, was ja damals auch herrschte, ist es sehr unwahrscheinlich und auch nicht nachgewiesen, dass dort die Juden dann konkret verfolgt worden sind.
Ja, wir gehen ein Stück weiter ans Ende des Mittelalters zu einer weiteren Pandemie oder zu einer weiteren Krankheit, und zwar zur Syphilis. Auch hier gibt es ja ganz viele diverse Ursprungsthesen und Erzählungen unter anderem auch antisemitische. Was wurde dort erzählt?
Ja, normalerweise bringt man die Syphilis in Anführungszeichen, weil wir wissen nicht, welcher Erreger es genau war. Sicherlich nicht identisch mit dem, was wir heute im Labor als Syphilis-Erreger bezeichnen. Aber die Bezeichnung ist damals schon üblich, aber noch viel verbreiteter war die Herkunftsbezeichnung Franzosenkrankheit. Man weiß heute, dass es zwei Ursprungstheorien gibt. Die eine sagt, die sind mit Kolumbus aus der neuen Welt wieder nach Europa gekommen, weil den Erreger gab es vorher nicht. Die andere Richtung in der Medizingeschichte und Epidemiologen sagen, nein, den gab es schon in Europa, der ist dann plötzlich virulent geworden und hat dann die Seuche ausgelöst. Also das sind die heutigen Ursprungsthesen und man hat natürlich gerätselt damals, wer ist schuld, und das waren natürlich immer die bösen Nachbarn. Und weil das französische Heer, das damals in Neapel stationiert war, infiziert war, ist dann schnell mit den Söldnern diese Syphilis über Italien dann auch nach ganz Europa gekommen, ab 1495. Und zeitgleich sind natürlich etwas vorher die Juden aus Spanien vertrieben worden. Und so hat man dann schon damals in zeitgenössischen Quellen die ehemaligen spanischen Juden für die Ausbreitung verantwortlich gemacht, weil sie damals zur selben Zeit also auch sich in Neapel und anderen italienischen Hafenstädten aufgehalten haben sollen. Dabei vergisst man, dass die Maranos ja als getaufte Juden nicht aus Spanien in der Regel vertrieben worden sind, sondern diejenigen, die vertrieben worden sind, sind dann nach Nordafrika und weiter in den Nahen Osten gewandert. Also insofern kann das gar nicht stimmen. Aber damals hat man fest geglaubt, dass die Syphilis auch von spanischen Juden in die Welt gesetzt worden ist.
Womit wurde denn in solchen Erzählungen argumentiert? Welche Rolle hat beispielsweise ja eine kulturelle Andersheit oder andere Lebensweisen in der Behauptung gespielt, die Juden würden diese Krankheit verbreiten?
Also im 19. und 20. Jahrhundert ist es der lüsterne Jude, der geile Jude, der also junge Mädchen verführt zur Prostitution oder sich an Christen heranwagt. Diesen Mythos gibt es auch schon in der frühen Neuzeit, wo also natürlich es immer wieder Fälle gegeben hat, wo Juden sich in Christen verliebt haben und umgekehrt und die natürlich dann also religiös aufgeladen wurden, diese Fälle. Dieser Hass spielt natürlich eine Rolle, um anderen jetzt Fremdartigen, und das Gleiche gilt übrigens auch für Muslime, wenn man an die Bestimmung des 4. Laterankonzils von 1215 denkt, wo eben ja die Kleidung der Juden, aber auch der Sarazenen festgelegt worden ist, damit sie eben also erkannt werden, wenn sie sich zu christlichen Frauen bewegen. Also diese Abgrenzung des Fremden und in Verbindung mit Geschlechtstrieb und dann einer Geschlechtskrankheit, was man ja damals schon wusste, ist dann die fatale Mischung, der Brandsatz.
Das heißt, man kann auch in diesen mittelalterlichen Antisemitismen, auch in dieser mittelalterlichen historischen Unterscheidung zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Körpern vielleicht schon auch so eine Vorform von biologistischen Argumentationen und Rassismus erkennen, die eben sagen, da gibt es eine ganz klare Unterscheidung zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Körpern, oder wie müssen wir uns das vorstellen? Gibt es dort Kontinuitäten?
Also es wird ein christlicher Körper konstruiert, der zum Beispiel dann sich abgrenzt von allen anderen Körpern. Und wenn jetzt ein Jude, was man ja immer gehofft hat, konvertiert, dann ist die Hoffnung, dass sich sozusagen auch sein Körper gleichzeitig mitkonvertiert. Also das ist die Vorstellung. Also es ist dann nicht nur ein geistiger Prozess, der da angeblich läuft. Zum Beispiel sagt man, wenn ein Jude konvertiert, dann hat er plötzlich auch Lust auf Schweinefleisch, was er vorher nicht hatte. Also insofern gibt es schon einen Körpermythos in der damaligen Zeit, aber es ist, wenn man von dem Stereotyp des reinen Blutes, wie ja in Spanien die Limpieza de Sangue seit dem 16. Jahrhundert kursiert, wo das Blut den Unterschied macht, und das könnte man als Vorläufer des biologischen Antisemitismus deuten, aber auch da ist die Kette nicht so leicht nachzuvollziehen. Aber ansonsten sage ich immer, spielen religiöse Unterscheidungen eine sehr viel größere Rolle.
Nun haben wir schon sehr viel über solche Verschwörungserzählungen über Jüdinnen und Juden gesprochen. Wenden wir uns vielleicht langsam einmal selbst der jüdischen Perspektive zu. Wie bewerteten denn Jüdinnen und Juden diese Anfeindungen, diese Antisemitismen, die gleichzeitig zum Pandemie- oder Krankheitsgeschehen auftraten? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Es ist ein Problem der Quellenüberlieferung. Wir wissen zu wenig über die innerjüdischen Reaktionen. Wir haben natürlich theologische Traktate, die also darauf Bezug nehmen, wie jüdisches Leben, religiöses Leben im Alltag und auch unter neuen Bedingungen sich verwirklichen lässt. Da ging es aber dann sozusagen eher darum, wie kann ich in meinem eigenen Umfeld, im jüdischen Umfeld, die Gebote auch unter schwierigsten Umständen einhalten und wann ist es zum Beispiel wichtig, dass ich also auch die Schabbatgebote übertrete, um damit ein Leben zu retten und das vielleicht also auch gerade, wenn es um solchen Zeiten geht, aber oder zumindest sind diese Reaktionen auf christliche Maßnahmen nicht überliefert. Wenn man sich die wenigen autobiografischen Zeugnisse anschaut, wie Juden im späten Mittelalter und vor allen Dingen im 16., 17. Jahrhundert, wo die Quellen etwas reichlicher sind, reagiert haben auf die Pest, finden wir natürlich auch, dass sie unter den damaligen Quarantänemaßnahmen, die von christlicher Autorität, Obrigkeit verordnet worden sind, genauso leiden, dass sie da gegen Bezug nehmen und zum Teil aber auch ihre eigenen Theorien auch was Heilmittel anbetrifft, sich ausdenken. Also insofern gibt es natürlich eine Reaktion, die ist aber so gut wie gar nicht überliefert.
Damit sind wir jetzt aber schon bei medizinischen Reaktionen oder im medizinischen Umgang aus jüdischer Perspektive eben mit Pandemien. Kann man denn überhaupt von so etwas wie jüdischer Medizin sprechen und was wären Grundmuster und Ansätze einer solchen jüdischen Medizin?
Also der Begriff jüdische Medizin ist natürlich nur in Anführungszeichen zu setzen, weil sonst kommt man gleich in die Verbindung zwischen der neuen deutschen Heilkunde oder jetzt der neuen germanischen Medizin von rechter Seite. Also jüdische Medizin ist eben nicht nur, dass die Ärzte jüdischen waren, sondern dass diese Heilmaßnahmen und auch die Diagnosen, die Krankheitserklärungen vor dem Hintergrund der jüdischen Tradition, der Halacha, des jüdischen Gesetzes gesehen werden und man entsprechend darauf reagiert und dass diese jüdische Medizin eben auch durchaus von Christen damals positiv beurteilt worden ist, insbesondere von Patienten, weil man sich gerade von jüdischen Ärzten mit ihrem kabbalistischem Wissen und aber vor allen Dingen ihrer praktischen Erfahrung, weil sie haben ja in der Regel nicht an Universitäten studiert, mehr Erfolg hoffte als von einem christlichen Arzt, sodass die meisten Herrscher, aber auch Päpste und Bischöfe sich damals schon im Mittelalter einen jüdischen Leibarzt hielten, obwohl sie durch Dekrete genau das ihren Untertanen untersagt haben. Insofern haben auch viele Christen oder einige Christen auf dieses Potenzial von jüdischen Ärzten hingewiesen. Aber ich finde es noch interessanter, dass schon sehr früh von jüdischer Seite überhaupt etwas gemacht wird, was Jahrhunderte später haben, nämlich die Frage, wann ist denn überhaupt eine Seuche eingetreten? Weil man hat also seit der Pest des Mittelalters natürlich immer versucht, Pestausbrüche geheim zu halten und sagt, das sind ja nur Einzelfälle, das ist noch gar nicht und dann die zwei Fälle oder in der Stadt hat man gesagt, nein, nein, der Priester musste die Klappe halten, der Arzt durfte das nicht diagnostizieren. Während von jüdischer Seite schon im Talmud, also in einem Gesetzeswerk aus dem 4. Jahrhundert mit Vorläufer des 1. 2. Jahrhunderts, in einem dieser Traktate, in einem Fastentraktat, schon eine unglaublich moderne, in Anführungszeichen, Erkenntnis verbreitet und die sagt, es ist eine Pest, wenn das auch nicht der Pesterreger des Mittelalters ist, eine Pest, eine Seuche, würden wir vielleicht allgemein sagen, ist dann, wenn drei Personen an drei aufeinanderfolgenden Tagen an der Pest in der Stadt bei einer Einwohnerzahl von 500 Männern sterben. Und damit ist sozusagen schon die Grundgedanke, den wir heute mit der Inzidenz und wenn wir uns anschauen, dass wir heute uns die Wocheninzidenz anschauen und darauf politische Maßnahmen, hier wird von jüdischer Seite, wenn auch mit religiösem Hintergrund, gesagt, erst wenn das der Fall ist, wenn das an drei aufeinanderfolgenden Tagen und das Ganze kann man ja dann multiplizieren mit der Einwohnerschaft, dann ist eine Seuche vorhanden und dann kann ich das, und das war der Hintergrund der Religiöse, ein Fasten ausrufen, um sozusagen Gott um Befreiung von dieser Sündenstrafe zu bitten. Also aber an sich die Idee, genaue Zahlen zu sagen, ab wann eine Seuche wirklich eine Seuche ist und nicht einfach Einzelfälle von Infektionskrankheiten, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und das ist, wie gesagt, 4. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung.
Also durchaus sehr früh schon nach heutigem Maßstab sehr moderne Ansätze. Da fällt mir dann das Verhältnis von Religion und Wissenschaft ein, das, wenn man das so sagen kann, war dann im Judentum weniger konkurrenzbehaftet als beispielsweise im Christentum. Da war mehr erlaubt.
Im Judentum setzt sich also der jüdische Arzt erst mit der Aufklärung, also sprich seit dem späten 18. Jahrhundert, ganz allmählich durch, wo den Rabbinern jede Autorität abgesprochen wird, in medizinischen Fragen auch des Ritus mitzubringen. Ob das die frühe Beerdigung ist, ob das die Einrichtung von Ritualbädern für Männern und Frauen ist oder eben auch bei solchen.
Bei diesem Verhältnis zur Wissenschaft oder zur Medizin, können wir vielleicht jetzt auch den Bogen schlagen zur aktuellen Situation. Das ist jetzt vielleicht ein etwas härterer Bruch, aber wir wollen trotzdem wagen und wir wollen über die aktuelle Corona-Situation sprechen, über ja, Verschwörungserzählungen innerhalb der Corona-Leugner, innerhalb der Querdenkenbewegung. Sie sprechen, haben schon mehrfach davon gesprochen, dass auch momentan antisemitische Verschwörungserzählungen kursieren. Man hört auch immer wieder davon. Deshalb an Sie die Frage: Was sind denn aktuell typische Motive? Gibt es da auch Motive, die vielleicht an die Geschichte erinnern? Oder inwiefern äußern sich momentan antisemitische Erzählungen in Bezug auf die Corona-Pandemie?
Ja, die antisemitischen Verschwörungsmythen im Hinblick auf Covid-19, es sind sozusagen eine Unterabteilung oder eine neue Form der jüdischen Weltverschwörung. Die ist ja schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts durch die berüchtigten Protokolle der Weisen von Zion, die wir ja inzwischen als Fälschung längst erkannt haben, von vielen aber immer noch geglaubt werden, sehen müssen. Und das Ganze wird jetzt einfach nur auf die gegenwärtige Situation umgemünzt. Und wer sind die jüdischen Weltverschwörer, die jetzt uns Covid nicht nur eingebrockt haben, sondern auch davon profitieren? Das sind natürlich die Rothschilds, wie immer die reichen Juden, die Familie. Da ist der George Soros als Finanzier und Finanzmakler mit da drin. Aber man findet auch, dass dann vereinzelt weniger in Deutschland, dass auch in der Querdenkerbewegung man nicht nur mit Judensternen herumläuft und sich selbst mit den Juden identifiziert, dieser absolute Unsinn oder KZ-Vergleiche macht, sondern auch der Vorwurf, die Juden hätten das ja aus Profitgier in die Welt gesetzt. Und allerdings muss man sagen, dass in Deutschland das im Unterschied zu anderen Ländern noch relativ, das hängt natürlich auch mit unserer eigenen Vergangenheit und auch den Berichten der Medien darüber zusammen. Erst an dritter Stelle, so hat man vor kurzem mal Medien ausgewertet zusammen, also an erster Stelle ist also der Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Corona in den USA verbreitet, dann in Frankreich und an dritter Stelle Deutschland, aber immerhin schon an dritter Stelle und nicht England oder andere oder Russland und wer es auch immer sein muss. Also das gibt einem schon zu denken, nachdem, wenn man auf die deutsche Geschichte zurückblickt. Es ist vor allen Dingen dann auch aber im islamischen Bereich ganz stark vertreten und wo dann eben die antizionistische Komponente eine große Rolle spielt, wo Israel als Weltmacht beschuldigt wird, Corona in die Welt gesetzt zu haben, obwohl man ja sieht, dass Israel verhältnismäßig ganz stark betroffen ist von Covid-19 und es ja absurd ist, dass jemand also sich selbst schadet, wenn er so etwas in die Welt gesetzt haben sollte.
Antisemitische Verschwörungserzählungen sind also durchaus sehr weit verbreitet in der momentanen Corona-Pandemie und Sie haben eben auch schon ja den Bezug zur deutschen Geschichte gemacht. Auf diesen Bezug möchte ich auch noch näher eingehen. Wir haben eben schon davon gesprochen, wenn man über jüdische Medizin in Anführungsstrichen spricht, muss man aufpassen, dass man nicht in dieses Feld der ja, Alternativmedizin oder eben dieser antisemitischen Rechtsradikalen in dieses Vokabular hineinfällt. Seit einiger Zeit kursierte im Netz eine Karikatur aus dem NS-Blatt Der Stürmer. Darauf ist eben ein Arzt zu sehen mit einer großen Spritze. Im Hintergrund steht Impfung. Darunter steht dann der Satz: Gift und Jud tut selten gut. Also auch eine Verbindung zwischen ja, Impfgegnerschaft und Antisemitismus. Und ja, diese Impfgegnerschaft findet man ja sehr stark auch in solchen alternativmedizinischen Kreisen, in homöopathischen Kreisen. Deshalb die Frage an Sie, inwiefern gibt es in diesen Kreisen eine Verbindung zwischen ja, Alternativmedizin, dem Schimpfwort jüdischer Schulmedizin?
Der Homöopathie hat man vorgeworfen, dass sie sozusagen als Trittbrettfahrer des Nationalsozialismus oder Profiteur in den 30er Jahren und auch noch darüber hinaus gewirkt hat. Und auch heute noch ist sozusagen dieses Argument, dieses Totschlagargument, die waren ja schon braun von Skeptikern. Man kann skeptisch gegenüber der Homöopathie sein, aber man sollte da nicht historisch argumentieren, sondern anders, naturwissenschaftlich. Und man kann in der Tat nicht sagen, also Homöopathen, Anthroposophen oder wer auch immer sind automatisch also Impfgegner. Die Impfgegnerschaft ist also sehr breit politisch und aber auch ideologisch und auch religiös differenziert. Und wenn man sich die Debatten im Deutschen Reichstag nach dem Reichsimpfgesetz von 1874, das geht quer durch die Parteien, Impfgegner kommen aus allen Parteien, aus allen gesellschaftlichen Richtungen. Nur wenn jemand natürlich jetzt als Homöopath sich dazu äußert oder als Anthroposoph, dann wird natürlich gleich die gesamte Zunft, sage ich mal, dafür verantwortlich gemacht, weil es so leicht ist, sich mit Klischees zu bewirken. Und man muss einfach sagen, wenn man sich die Geschichte der 200 Jahre Homöopathie, zu der ich ja nun wirklich geforscht habe, intensiv anschaut, wird man sehen, dass die Homöopathie politisch immer wieder vereinnahmt worden ist, aber in den USA hatte sie also eine Antisklaverei-Note und war feministisch besetzt. In Frankreich war sie also sehr stark katholisch, in Russland war sie vom dortigen orthodoxen Klerus unterstützt worden. Also solche alternativen Medizinen, wie wir sie heute haben, sind immer wieder natürlich instrumentalisiert worden von Parteien. Und wenn man sich die Begründer dieser Heilweisen angeschaut, Samuel Hahnemann, der also durchaus damals die Pockenschutzimpfung, Kuhpockenimpfung von Jenner, also sehr begrüßt hat, sich sogar in einer Linie mit Jenner gesehen hat, kann man sich nicht unbedingt auf die Wurzeln der Homöopathie berufen. Das gleiche gilt für Steiner, der sich auch durchaus für die Pockenschutzimpfung eingesetzt hat. Allerdings manchmal immer so uneindeutig, dass man das eine oder das andere heute noch rausziehen kann. Also nochmal, man kann nicht per se eine alternativmedizinische Richtung mit Impfgegnerschaft gleichziehen, weil es gibt durchaus auch Schulmediziner in Anführungszeichen, die aus welchen Gründen auch immer nicht an Impfungen glauben. Aber natürlich sind in der Presse die sowieso ja immer kritisch beäugten Alternativmediziner ganz schnell als Sündenböcke ausgemacht. Man hat also der Homöopathie in Frankreich schon im 19. Jahrhundert vorgeworfen, sie sei eine aus Deutschland eingeführte mystische Heilweise, obwohl sie Hahnemann selbst als rationale Heilweise anschaut und man kann da darüber streiten, was rational ist, aber es gibt zumindest dort ganz klare Prinzipien, über die man streiten kann heute bis heute und zu Recht, wie ich finde, aber es gibt ja zumindest einen rationalen Kern hinter, der also wie die Logik läuft, aber das ist eine andere Logik, als wir heute in den Naturwissenschaften akzeptieren. Das ist der Streitpunkt. Also insofern sind natürlich gerade solche alternativen Heilweisen anfällig für ideologische Inanspruchnahme.
Zum Schluss, Herr Jütte, eine Frage, die wir wahrscheinlich ganz schwer befriedigend beantworten können, weil sie ja die ganz große Frage nach dem Warum des Antisemitismus streift. Aber ich will sie dennoch stellen. Warum zur Hölle werden immer wieder Jüdinnen und Juden als Sündenböcke für Krankheiten ins Feld geführt, mit vielleicht der krassesten Zuspitzung ja dann im Nationalsozialismus, wo der jüdische Körper, wo der Jude deckungsgleich eigentlich mit Plage, Krankheit, Schädlingen und Parasit zusammenfällt. Also warum immer wieder Juden und Jüdinnen als Sündenböcke für Krankheiten?
Herr Koder, diese Frage müssen Sie an sich einen Antisemitismusforscher und nicht einen Medizinhistoriker stellen. Aber ich sage jetzt mal ungeschützt, ganz salopp, weil die Juden also den Begriff des Sündenbocks überhaupt geprägt haben. Wenn Sie in die Bibel schauen, gibt es dort den Azazel. Das ist also der berühmte Sündenbock, wie Luther ihn übersetzt hat, der auf Yom Kippur, also dem Versöhnungstag, also in die Wüste geschickt wird, was sprichwörtlich geworden ist, um damit sozusagen die gesellschaftlichen Sünden, die man vorher bekannt hat, also loszuwerden. Aber damit wird der Sündenbock ja nicht als Sündenbock für das, sondern er ist sozusagen nur der Katalysator, der das sozusagen aus der Gesellschaft entfernt. Aber immerhin, der Begriff kommt aus der hebräischen Bibel. Aber ich sage noch, viel wichtiger als natürlich diese einfache sprachliche Assoziation ist, dass wir also gerade im Bereich des Judentums eine religiöse und kulturelle Fremdartigkeit haben, trotz aller Assimilationen Assimilationsbestrebung, die sich eben über mehr als zwei Jahrtausende inzwischen gehalten hat. Und deswegen ist sozusagen der Jude, aber nicht nur er, prädestiniert, also eine solche Sündenbock-Funktion. Und da eben die Juden aufgrund ihres Schicksals Diaspora seit der Zerstörung des Zweiten Tempels in alle Länder der Welt zerstreut sind, ist es natürlich leichter, solche Weltverschwörungstheorien zu machen, als bei einzelnen Völkern, die sozusagen nur noch Minderheiten in ihrem eigenen früheren Territorien gewesen sind. Also das ist ein Faktor. Und der zweite Faktor, den man ja also gerade im Antisemitismus, gerade im Nationalsozialismus, und das ist ja nun, was Götz Ali ja nochmal herausgearbeitet hat, der Neidfaktor, also der Gier, also sich auch dann, wenn man die Juden verfolgt, sich an ihrem Vermögen zu bereichern. Und das hat schon bei den mittelalterlichen Pogromen eine Rolle gespielt. Man ist plötzlich schuldenfrei gewesen. Also auch der Neid spielt sicherlich auch eine Rolle. Und man nutzt dann die Sündenbockfunktion, um den auszuleben.
Über Krankheit, Plage und Judentum, über eine jüdische Perspektive auf Pandemien und eben über diese Verbindung von Pandemien und Antisemitismus habe ich im Radio frei gesprochen mit Professor Dr. Robert Jütte. Herr Jütte, haben Sie herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne, Herr Kulter.